Liebe Gäste, liebe Gemeinde, heute lesen wir eine Geschichte, die ganz am Anfang der Bibel steht. Die ist ziemlich lang, deswegen wird meine Predigt heute auch ein bisschen länger als sonst. Ja, diese Geschichte. Manche denken, dass sie dort steht, damit wir uns informieren können und dann Bescheid wissen, wie alles anfing. Und vor allem, wer an allem schuld ist. Wenn Adam nicht von Eva die verbotene Frucht genommen hätte, wären wir noch im Paradies. Adam ist schuld an allem. Aber ich glaube, der Bibel geht es hier nicht um sachliche Informationen und vom Abschieben der Schuld erzählt sie eher ironisch in dieser Geschichte. Sie gibt dem ersten Menschen auch keinen Namen. Adam ist nämlich kein Name, sondern Adam ist ein Kollektivbegriff, deshalb steht da in meiner Bibelübersetzung, die ich dann lese, auch Mensch. Eigentlich müsste man sagen, wörtlich bedeutet Adam Erder oder Erdling oder eben Erdbewohner. Adama ist die Erde und Adam ist der Erde sozusagen. Wenn man es aber irgendwie deutsch sagen will, muss man sagen, Adam bedeutet in der Bibel einfach Mensch oder sogar Menschheit. Ich lese euch mal drei Bibelstellen vor, 1. Mose 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Da steht, Adam lebt nicht vom Brot allein. Oder 1. Samuel 16, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Da steht, Adam sieht, was vor Augen ist. Oder im Psalm 104, dann morgens geht der Mensch heraus an seine Arbeit. Geht Adam heraus an seine Arbeit. Ja, was heißt das nun? Das heißt, am Anfang der Bibel wird nicht nur vom ersten Menschen erzählt. Das sicher auch. Aber hauptsächlich geht es hier um eine Diagnose. Es geht um dich und um mich. Und nicht nur um uns zwei, sondern um jede und jeden, um den Menschen überhaupt. Wir sind alle in Adam inbegriffen. Nicht weil Herr Adam damals einen Fehler gemacht hat, müssen wir jetzt alle büßen, sondern die Welt ist kein Paradies, weil du hier lebst und weil ich hier lebe. Alle Menschen sind daran beteiligt. Bis auf eine Ausnahme, Jesus Christus, Gottes Sohn und Mensch zugleich. Uns anderen aber wird auf den ersten Seiten der Bibel ein Spiegel vorgehalten. Ich lese nun den Predigttext 1. Mose 3, Vers 1 bis 19. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau. Nur nicht die Früchte von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und erkennen, was gut und was böse ist. Die Frau sah sich den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da gingen beiden tatsächlich die Augen auf. Und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen: Wo bist du? Der antwortete: Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich ja nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte: Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir davon und da habe ich gegessen. Gott, der Herr, sagte zur Frau: Was hast du da getan? Sie antwortete: Die Schlange ist schuld, sie hat mich zum Essen verführt. Da sagte Gott, der Herr, zu der Schlange: Verflucht bist du wegen dieser Tat. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang, du von allen Tieren. Und Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen. Zur Frau aber sagte Gott: Du wirst Mühsal und Beschwerden haben, jedes Mal, wenn du schwanger bist. Und unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Nach deinem Mann wirst du dich sehnen, aber er wird über dich herrschen. Und zum Mann sagte Gott: Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, ist der Acker deinetwegen verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Die ganze Geschichte hier beginnt mit einer Diskussion über die Frage, was dem Menschen erlaubt ist. Und es kommt heraus, eigentlich ist ihm ja alles erlaubt. Er darf alles machen, nur nicht das, was ihn umbringt, was ihm eine Verantwortung aufbürdet, die er nicht tragen kann. Das ist ja eigentlich logisch und hat auch nichts mit göttlicher Willkür zu tun, dass er so mal Lust hatte: Das will ich euch mal verbieten, damit ihr ein Verbot habt. Eigentlich also ganz logisch. Trotzdem konzentriert sich der Mensch ausgerechnet auf die tödliche Frucht. Es juckt beide, Mann und Frau, sie zu probieren. Sie möchten sich und Gott beweisen, dass sie über Gut und Böse stehen. Der Text beginnt also mit dem Wunsch des Menschen, ein höheres Wesen zu sein. Und endet mit dem Ausspruch: Du bist Dreck, Staub bist du. Der Wunsch nach Höherem ist der berühmte faustische Drang. Goethe hielt es ja für tödlich, im gegebenen Augenblick zu verharren und zu verweilen. Nur wer stets über sich hinausstrebe, könne Erlösung erfahren. Das Thema dieses Bibeltextes ist also im Grunde: Bin ich höheres Wesen oder Staub? Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch schon mal gefragt hat in dieser Weise. Vielleicht nicht mit diesen Worten. Aber die Frage, wer ich bin ich mehr als im Moment oder was bin ich, die stellt sich vielleicht jeder irgendwann. Also, in diesem Bibeltext wird geschildert, wie der Mensch danach strebt, seine Grenzen zu überschreiten, wie er dabei seine eigene Verletzlichkeit entdeckt und wie sein Leben von seinen Fehlentscheidungen überschattet ist. Diesen drei Dingen gehen wir jetzt nach. Erstens das Streben nach Grenzüberschreitung. Wenn ich diese Geschichte lese, frage ich mich allerdings, worum geht es hier eigentlich? Die Menschen essen von einer Frucht. Vor der werden sie gewarnt und zu der werden sie hingelockt. Und beide Male mit derselben Begründung, nämlich, wenn ihr die esst, werdet ihr Gut und Böse erkennen. Da sage ich mir doch, warum soll das eigentlich gefährlich sein, wenn ein Mensch Gut und Böse unterscheiden kann? Ist es nicht eigentlich das, was wir erreichen wollen, wenn wir unsere Kinder erziehen? Sind wir deswegen falsche Schlangen? Übrigens, weil ich gerade von Schlange rede, es ist nicht unbedingt nötig, bei der Schlange gleich an den Teufel zu denken. Auch wenn im Neuen Testament die Schlange einmal als Bild für den Teufel verwendet wird, die alte Schlange. Der Bibeltext spricht jedenfalls ausdrücklich davon, dass es ein Tier ist. Man kann ja die Bibel auch mal wörtlich nehmen, ne? Also es ist ein Tier. Und Gott sagt, dass die Schlange auf den Bauch kriechen muss, wie eben bis heute alle Schlangen. Meint ihr, der Teufel schlängelt sich auf den Bauch durchs Gebüsch? Ich weiß es nicht. Die Schlange ist jedenfalls hier, wenn wir bei unserem Bibeltext bleiben, einfach ein kluges Tier. Sie steht für das, was uns lockt, das Falsche zu tun. Die eigenen Wünsche vielleicht, andere Menschen und Geschöpfe. Die Schlange ist eine Kreatur. Die Bibel legt sich nicht fest, ob dahinter immer der Teufel steht. Böses kommt auch einfach aus dem eigenen Herzen, sagt Jesus. Aus dem Herzen. Das Böse lässt sich nicht endgültig erklären. Vielleicht ist das auch das Böse am Bösen. So, das war ein kleiner Exkurs. Ich frage wieder, wieso hat die Schlange eigentlich nicht recht? Wieso ist es für einen Menschen gefährlich, wenn er Gutes und Böses erkennt? Hier helfen mir zwei Besonderheiten der hebräischen Sprache. Erstens bezeichnen solche Gegensatzpaare im Hebräischen wie Tag und Nacht, Sommer und Winter oder Gut und Böse immer eine Gesamtheit. Also nicht irgendeinen Tag und irgendeine Nacht, sondern alle Tage und alle Nächte. Und Sommer und Winter bedeutet nicht einen Sommer und einen Winter. Es bedeutet nicht mal nur alle Sommer und alle Winter, sondern alle Jahreszeiten überhaupt. Und so meint Gut und Böse nicht etwas Gutes und etwas Böses, sondern eine umfassende Erkenntnis allen Guten und allen Bösen. Also alles Gute und Böse zu wissen. Zweitens geht es um das Wort erkennen. Und das hat in der Bibel, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber erkennen hat in der Bibel nichts mit dem Aufnehmen einer Information zu tun. Erkennen bedeutet innige Gemeinschaft, sogar Besitz ergreifen von etwas, eins werden, verschmelzen mit etwas. Deshalb spricht die Bibel auch davon, dass ein Mann seine Frau erkennt. Nicht, wenn er sie am Bahnhof abholen will, sondern so, dass daraus ein Kind entsteht. Das ist Erkennen. Und was bedeutet das für unsere Frage? Der Mensch strebt danach, Gutes und Böses zu erkennen. Er ist nicht zufrieden damit, eine moralische Instanz über sich zu haben und anzuerkennen. Er will selber aufsteigen und mit Gut und Böse eins werden, wie Mann und Frau ein Fleisch werden, nach der Bibel sozusagen. Er will nicht mehr nach dem Guten und Bösen fragen. Er will seine eigene letzte Instanz sein. Er will darstellen und bestimmen, was gut und böse ist. Er will sein wie Gott. Er will sein eigener Gott sein. Und so ist der Mensch, so bin ich und ihr. Und in extremen Fällen wissen wir, der Mensch bestimmt willkürlich, wie viel ein Geschlecht, eine Rasse, eine Hautfarbe wert sind. Er lässt jemanden vor laufender Kamera den Kopf abschlagen und findet das gut und recht. Er verdient mit Sexsklaven Geld und er bewirbt Produkte als gut, die keiner wirklich braucht, die ihm aber Profit einbringen. Und er nimmt sich die Freiheit, über den eigenen Tod zu entscheiden. Das haben wir gerade in der letzten Woche uns damit beschäftigt. Was er dann aber nicht nur darf, sondern auch muss. Was ich darf und kann, ist dann auch eine Verantwortung, die ich tragen muss. Ich bin dann also dran schuld, dass ich noch lebe, denn ich könnte ja auch aufhören damit. Einige Wissenschaftler und Politiker experimentieren mit gefährlichen Dingen. Die Atomkernspaltung wurde erforscht und umgesetzt. Experimente mit dem menschlichen Genom finden statt, obwohl wir davon im Augenblick noch nicht mehr Ahnung haben als eine Maus vom Computer. Und trotzdem machen wir schon was. Mal sehen, was rauskommt. Wer dann fragt, ob uns solcher Fortschritt wirklich hilft, wird schnell als böse bezeichnet. Aber ich kann auch fragen, wie ist das bei mir als normaler, einfacher Mensch? Wo lege ich selber fest, was gut und böse ist? Wo will ich über mich hinaus wachsen? Wo will ich anders aussehen, als ich nun mal halt aussehe? Anderes können und mehr besitzen, als es mir gegeben ist und möglich ist. Was ist mir dafür gut und recht? Natürlich dürfen wir lernen, trainieren, uns schön machen, forschen und erfinden. Die Bibel ist nicht gegen Fortschritt. Entscheidend ist nur, dass wir Fragende bleiben, dass wir wissen, wir sind nicht letzte Instanz. Weil Gutes und Böses über mir als Individuum steht, als Einzelmensch, darf es keiner selbstherrlich in die eigenen Hände nehmen. Aber von dieser giftigen Frucht essen wir alle immer wieder, denn wir sind Adam, der Mensch. Zweitens, die Entdeckung der Verletzlichkeit. Der Mensch ist also in der Geschichte von der gefährlichen Frucht und nimmt damit tatsächlich Gutes und Böses in die eigenen Hände. In dieser Hinsicht hat die Schlange ganz recht. Das bestätigt später Gott auch mal und sagt, er ist geworden wie einer von uns, weil er erkennt Gutes und Böses. Allerdings geschieht nun genau das Gegenteil von dem, was er sich eigentlich davon versprochen hatte. Er kann sich nicht selbst feiern. Wenn der Mensch wie Gott wird, ist er doch kein Übermensch oder gar Gott. Da ist gar nichts Strahlendes oder wenigstens Würdevolles an ihm. Vielmehr steht er entblößt da. Ihm gehen tatsächlich die Augen auf, aber als Herr über Gutes und Böses entdeckt er, wie verletzlich und nackt er ist. Im Augenblick haben wir so eine Phase, wo wir entdecken, wie verletzlich und nackt wir sind. Das Klima verändert sich, die Erde heizt sich auf, die ganze technische und industrielle Revolution mit ihrer maßlosen Ausbeutung der Erde hat uns nicht gottgleich gemacht. Es ist wie in dem Märchen von Hans Christian Andersen, des Kaisers neue Kleider. Wie diesen Kaiser wird uns von Kindern oder einem Kind wie Greta Thunberg gesagt, wie nackt und verletzlich wir sind. Ein läppisches Orkantief bringt unseren ganzen Bahn- und Flugverkehr zum Erliegen, ganz zu schweigen vom Coronavirus, wer weiß, was das noch da noch passiert. Wir müssen zurückrudern, weniger verbrauchen und produzieren, müssen mit großen Versammlungen aufhören mal. Wir müssen uns den Gegebenheiten unterwerfen, die wir doch eigentlich bestimmen wollten als Herrn über Gut und Böse. Und das gilt auch für das alltägliche Leben jedes Einzelnen. Hochmut kommt vor dem Fall. Wer versucht, mehr darzustellen, als er ist, steht bald nackt da. Wer nicht dankbar für das ist, was ihm Gott gegeben hat, verliert alles. Und wer anderen Menschen nicht mit Demut und Achtung begegnen kann, sondern sich zu ihrem Gott und Herrn aufspielt, der oder die wird irgendwann im hellen Licht der Wahrheit bis auf die Haut ausgezogen werden. Wer sich mit seiner Verletzlichkeit nicht Gott und anderen Menschen anvertraut, wird seine Nacktheit irgendwann auf die harte, beschämende Tour kennenlernen müssen. Das haben wir erlebt, mehrfach, wie das sowas ist. Ceausescu, Saddam Hussein und andere, das sind so die großen Namen, Hitler. Aber das gibt es auch bei vielen anderen kleinen, auch im eigenen Leben. Drittens, wie sehen nun die Folgerungen für das alltägliche Leben aus? Es wird ja zuletzt das menschliche Leben so beschrieben, wie jeder es kennt, wie es ist. Wenn auch zum Teil unter den Bedingungen einer anderen Kultur, einer Agrarkultur natürlich, die Bibel ist in dieser Zeit geschrieben worden. Was da steht, verstehe ich nicht so, als ob Gott hier eine Art Strafurteil fällt. Auch sprachlich ist es nur als zwingende Folge der menschlichen Überheblichkeit formuliert. Es ist das, was Gott angekündigt hat. Es ist zwangsläufig so. Wenn ihr davon esst, dann werdet ihr. Und so steht das hier auch einfach in der Zukunftsform. Ihr werdet nun. Es muss so sein. Es wird so sein, wie Gott gewarnt hat. Und es ist auch so. Weil sich der Mensch zum Herrn über Gut und Böse aufschwingt, wird er die Erde nicht so bebauen und bewahren, wie es seine Bestimmung ist. Vielmehr spielt jetzt seine unselige Selbstherrschaft über die Erde und seine Mitgeschöpfe die Hauptrolle in seinem Leben. Und gerade das lässt ihn unselig und unendlich arm dastehen. Was bedeutet es, jemanden mit dem Fuß auf den Kopf oder Nacken zu treten? So etwas taten damals siegreiche Herrscher mit unterworfenen Feinden. Die wurden vor sie hingeworfen und sie stellten dann den Fuß auf den Nacken oder Kopf. Und das macht der Mensch hier mit seinen Mitgeschöpfen. Er tritt der Schlange auf den Kopf. Nur die Kreatur lässt sich das auch wieder nicht gefallen. Sie wehrt sich, beißt zu, verletzt und vergiftet ihn. Und dann ist die bittere Stelle, wo beschrieben wird, wie der Mensch die Sehnsucht seiner Frau nach ihm auch im Bild gesprochen mit Füßen tritt. Statt Partner zu sein, herrscht er über sie. Wie Gott der Herr entscheidet er, was gut oder schlecht für sie ist. An die Stelle der ehelichen Liebe treten der Kampf um den Pantoffel, Herrschaft und Gewalt. Und selbst der Acker begehrt gegen den herrschsüchtigen Menschen auf. Dornen und Disteln wird er dir tragen, steht wörtlich da. Und er wird sich nur mit viel Mühe seine Frucht abbringen lassen. Heute würden wir da vom Klimawandel reden, von Insektensterben oder von der Grundwasserverseuchung durch Überdüngung. Jedenfalls lässt sich der Erdboden, die Adama, die angemaßte Herrschaft des Adam, des Menschen, nicht so einfach gefallen. Und da ist es kein Wunder, dass am Ende des vermeintlich so ruhmreichen Weges des Menschen trotzdem nur Dreck übrig bleibt. Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Der Mensch macht sich zum Gott und muss scheitern. Und das Interessante ist nun, wenn wir die ganze Bibel betrachten, Gott dagegen hängt nicht an seiner himmlischen Unberührbarkeit. Während der Mensch Gott wird, wird Gott Mensch. Er erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz. Passionszeit bringt uns das jetzt besonders nahe. Er strebt ganz nach unten, er wird ganz klein und ist gerade darin und nur darin ganz der lebendige, ewige Gott. Am Kreuz offenbart sich seine ganze Herrlichkeit. Und dabei zieht er den zu ihm aufstrebenden Menschen, also dich und mich, mit sich hinab. Denn wenn wir jetzt wie Gott sein wollen, dann gilt der Spruch, mach es wie Gott, werde Mensch. Dann wirst du nämlich von deiner Selbstvergottung erlöst und kehrst um zu dem, was du nach Gottes Willen bist. Ich glaube, ich muss nicht mehr sein als Staub, aber ich darf darauf vertrauen, dass ich geliebter Staub bin. Von Gott geliebter Staub, ganz bei dem Mensch und damit auch Staub gewordenen Gott. Und das macht mich lebendig und groß, während angemaßte Größe mich klein macht. Und damit kehren wir zu der Ausgangsfrage zurück, ganz kurz. Bin ich höheres Wesen oder Staub? Es hat sich herausgestellt, dass das zu einer Entscheidung auf Leben und Tod werden kann, je nachdem, wie du diese Frage beantwortest. Amen.